Dienstagmorgen bin ich völlig übermüdet aufgestanden. Ich hatte gerade eine dieser Nächte mit nur 3 Stunden Schlaf hinter mir. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, klar, frisch gebackener Vater, da ist die Nacht halt kürzer und hat mehr Unterbrechungen. Aber nein, an Rahel lag es nicht. Stattdessen war es eine dieser Nächte, in denen ich Sorgen und Probleme gewälzt habe. Das habe ich manchmal, wenn mich etwas zu sehr beschäftigt und runterzieht. Keine Ahnung, ob ihr sowas auch kennt. Ich glaube, das kommt im Leben eines Pastors auch einfach öfter mal vor. Schließlich hat man da eine ganze Menge Schäfchen mit Problemen. Jedenfalls bin ich dann übermüdet aufgestanden und habe mir zunächst mal eine Andacht angehört. Eine Andacht aus der Gemeinde, in der ich vor vielen, vielen Jahren mein Gemeindepraktikum gemacht habe. Die haben das mittlerweile so, dass sie jeden Tag in der Woche, das heißt nein, jeden Werktag in der Woche eine Andacht ins Internet setzen. Und meistens sind die auch wirklich gut. Allerdings konnte ich mit der am Dienstag irgendwie erstmal überhaupt nichts anfangen. Vielleicht war ich auch zu müde, kann sein. Jedenfalls kam es mir so vor, als würde derjenige, der die Andacht gehalten hat, nichts weiter machen, als unterschiedliche Titel Jesu aufzählen. Also sowas wie, er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Weinstock. Und so weiter. Ich habe hinterher mal geguckt. Ich glaube, das waren knapp 3 Minuten von einer Andacht, die 4:40 sind. Also es war wirklich so. Er hat lauter Titel Jesu aufgezählt. Und ich habe mir das angehört und ich dachte, ja, ist ja schön und gut, aber für eine Andacht jetzt doch etwas dürftig. Und was genau will mir Gott denn jetzt bitte damit sagen? Aber dann kam doch noch ein anderer Satz, nämlich Matthäus 11, Vers 28. Und er hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und schlagartig war mir klar, das ist es, was ich brauche. Ich brauche Erquickung, denn ich bin mühselig und beladen. Das ist ja der Grund, weshalb ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und diese Erquickung, die gibt's bei Jesus. Und als nächstes war mir klar, das ist es, worüber ich predigen sollte. Denn wenn ich das brauche, dann ihr vielleicht auch. Vielleicht seid ihr ja auch mühselig und beladen. Aber ich will nicht nur über diesen einen Vers predigen, sondern euch stattdessen lieber ein biblisches Beispiel zeigen. Es geht darum, wie wir damit umgehen können, wenn wir mühselig und beladen sind. Und was wir tun sollen, wenn wir Schmerz und Leid ausgesetzt sind. Oft sind es andere Menschen, die uns Schmerz und Leid zufügen. Uns fällt es leicht, Menschen gut zu behandeln, wenn sie uns ebenfalls gut behandeln. Schwierig wird es dann, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Und ganz schwer wird es, wenn uns die anderen schikanieren. Aber wir haben letzte Woche ja aus Lukas 6, Vers 36 gehört, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen uns gegenseitig immer wieder neue Chancen geben. Wir sollen eben barmherzig zueinander sein. Ihr könnt euch die Predigt gerne nochmal anhören, ist ja auf der Homepage drauf. Ich weiß, das Jahr ist noch jung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das die wichtigste Predigt des Jahres war. Also hört sie euch nochmal an. Denn ich weiß, dass in dieser Welt und auch hier viel Unbarmherzigkeit herrscht. In Sprüche 12, Vers 10 steht übrigens, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig. Das bedeutet, ein Gerechter ist sogar Tieren gegenüber barmherzig. Wer dagegen noch nicht mal einem Menschen gegenüber barmherzig ist, der handelt gottlos. Es ist gottlos, nicht barmherzig zu sein. Denkt dran, wenn es das nächste Mal darum geht, jemandem zu vergeben oder jemandem eine neue Chance zu gewähren. Aber genug davon. Erinnere dich mal an einen Moment oder an eine Situation, in der du glaubst, dass dir Unrecht getan wurde. Es spielt jetzt keine Rolle, ob es ein großes oder ein kleines Unrecht war. Vielleicht hat jemand etwas Negatives über dich gesagt, sich in einer Menschenmenge über dich lustig gemacht oder dein Vertrauen missbraucht. Vielleicht hat jemand etwas von dir gestohlen und über dich gelogen oder dich körperlich, seelisch oder geistig verletzt. Wenn es dir wie den meisten Menschen geht, dann hast du dich wütend gefühlt, verletzt, verwundet, am Boden zerstört und vielleicht deprimiert. Vielleicht wolltest du verbal oder physisch zurückschlagen. Vielleicht wolltest du ihnen und anderen um dich eine Abfuhr erteilen. Oder vielleicht wolltest du einfach nur weg. Es ist durchaus normal, diese Dinge zu empfinden. Aber was passiert, wenn du nicht barmherzig bist? Was passiert, wenn du loslegst und im Gegenzug mit etwas Negativem antwortest oder dieser Person noch Schlimmeres zufügst? Oder wenn du sie mit Desinteresse strafst, so nach dem Motto, du ignorierst mich, also ignoriere ich dich auch. Vielleicht fühlst du dich für einen oder zwei Momente gut. Du fühlst eine Befreiung und ein gewisses Maß an Befriedigung. Du hast das Gefühl, dass du es der Person heimgezahlt hast. Sie hat dich vielleicht verletzt, aber du hast einen noch härteren Schlag gegen sie ausgeführt. Das fühlt sich gut an. Was jedoch in der Regel folgt, ist der Beginn eines Kleinkrieges. Es schaukelt sich hoch. Denn jetzt fühlt sich der andere im Unrecht und will es nicht auf sich beruhen lassen. Und schließlich werden die Fronten gezogen. Deine Familie und Freunde stellen sich gegen deren Familie und Freunde. Harte Worte werden herumgeschleudert. Verletzte Gefühle stapeln sich auf. Beziehungen werden so stark beschädigt, dass es kaum noch Aussicht auf Heilung gibt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal mitgekriegt habt. Ich schon. Der Neuropsychologe Dr. Rick Hansen schreibt dazu, eine andere Person mit Zorn zu überschütten, ist, als würde man mit bloßen Händen heiße Kohlen werfen. Beide Menschen werden verbrannt. Und da ist was dran. Und genau deshalb ist es deine Aufgabe, diesen, und das Wort meine ich jetzt ernst, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Sei barmherzig. Und gib eine neue Chance. Mach den ersten Schritt. Denn unser Vater im Himmel ist barmherzig. Aber ich habe euch ein biblisches Beispiel versprochen. Ein Beispiel für unbarmherzige Situationen. Und dazu kommen wir jetzt. Heute sehen wir uns nämlich eine junge Frau an, die genau in einer solchen Situation war. Sie schikanierte und wurde schikaniert. Hinterher weiß man ja nie so genau, wer jetzt wirklich angefangen hat. Jedenfalls war sie in einen solchen Krieg geraten. Aber ich fange mal vorne an. Und deshalb lese ich zunächst mal aus 1. Mose 16 die Verse 1 bis 3. Also 1. Mose 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Also Abram, der später Abraham genannt wurde, war verheiratet mit Sarai. Aber sie war nicht in der Lage, Kinder zu kriegen, also beschloss sie, Abram ihre Sklavin Hagar zu geben, damit sie seine zweite Frau würde. Sarai tat das in der Hoffnung, dass Hagar ein männliches Kind bekommen und damit Gottes Verheißung an Abram erfüllen würde. Hagar wurde tatsächlich Abrams zweite Frau und sie wurde auch schwanger. Das hätte eine glückliche Zeit sein sollen. Immerhin hat ja alles geklappt, wie es sollte. Sarai hatte diese Sklavin gnädigerweise zur zweiten Frau eines sehr, sehr reichen und mächtigen Mannes befördert. Hagar hatte sich entschieden, Sarai weiterhin zu dienen und war damit gesegnet worden, ein Kind austragen zu können. Aber zu dieser Harmonie kam es nicht. Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 4 bis 6, Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Tolle Familie, ne? Also an diesem Punkt nahm die Geschichte eine schreckliche Wendung. Ob es nun die Hormone oder ihre Engstirnigkeit war, weiß ich nicht. Jedenfalls begann Hagar damit, verächtlich auf Sarai herabzusehen. Unbarmherzig. Vielleicht dachte sie, dass sie ja Abrams Kind trug, dass sie jetzt die Herrin des Hauses sein sollte und nicht mehr länger die zweite Geige spielen sollte. Hagars Verachtung für Sarai führte zu einem regelrechten Krieg zwischen den beiden Frauen, wie ich es eben gesagt habe. Sarai, die den Status der ersten Frau hatte und ehemalige Besitzerin von Hagar war, begann, die jüngere Frau zu schikanieren. Unbarmherzig. Wie du mir, so ich dir. Während Hagars Blicke Sarai das Gefühl gaben, unwürdig zu sein, erwiderte Sarai diese Blicke mit ihren eigenen schändlichen Worten und Taten. Sie tat ihr Bestes, um Hagar das Leben zur Hölle zu machen. Zweifellos zwang Sarai Hagar, alle ihre Pflichten als Sklavin zu erfüllen, ungeachtet ihrer Schwangerschaftsbeschwerden. Und Abram? Abram sagte: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Unbarmherzig. Und schließlich hielt Hagar es eines Tages nicht mehr aus. Sie fand ihr Leben unerträglich. Vielleicht hatte sie sogar Angst, ihr Baby zu verlieren. Jedenfalls packte sie ihre Sachen zusammen und lief weg. Wir hätten wohl nie wieder etwas von Hagar oder ihrem Kind gehört, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Denn Hagar war auf der Flucht. Sie lief davon. Sie war nicht dazu bereit, die Verantwortung zu übernehmen und ihren Konflikt aus der Welt zu schaffen, obwohl sie ja vielleicht sogar damit angefangen hatte. Viele Fragen gingen ihr durch den Kopf. Wohin sollte sie gehen? Wer würde sie aufnehmen? Wer würde sie wollen, während sie das Kind eines anderen Mannes in sich trug? Und wenn sie als geflohene Sklavin nach Ägypten zurückkehrte, würde man sie dann da freundlich empfangen? Oder würde man sie ins Gefängnis stecken? Ich kann mir vorstellen, dass sie die ganze Zeit über immer wieder ihre Geschichte geprobt hat. Sie würde schließlich jemandem erzählen müssen, was passiert war, damit sie dann etwas zu essen, Ruhe und eine Unterkunft bekommen könnte. Und dabei musste sie natürlich gut dastehen. Obwohl ja beide Frauen nicht unschuldig waren. Aber wir kennen das ja, ne? Man redet sich seine Geschichte immer so zurecht, dass man selber gut dasteht und der andere ist der Doofe. Und man muss das einüben, weil wenn man nicht die Wahrheit erzählt, dann muss man das trainiert haben. Nein, sollt ihr natürlich nicht. Also, sie war auf der Flucht. Und Gott stoppte Hagar. Er stoppte sie auf der Flucht und er stoppte sie in ihren Gedanken. Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Gott sandte seinen Engel und ließ Hagar im weiteren Verlauf eine Botschaft zukommen, indem der Engel Gottes Worte weitergab. Was Hagar mehr als alles andere brauchte, war übrigens eine Auszeit. Sie musste innehalten, sie musste zur Ruhe kommen, damit sie die Dinge wirklich aus der richtigen Perspektive betrachten konnte. Wie oft haben wir schon das Falsche getan, weil wir nicht rechtzeitig Pause eingelegt haben? Wie oft haben wir schon vorschnell reagiert, weil wir nicht zunächst in Ruhe darüber nachgedacht haben? Es passiert schnell, dass wir in unseren Emotionen falsche Urteile fällen. Es passiert schnell, dass wir unseren Emotionen erlauben, unser Urteilsvermögen zu trüben. Wenn wir verletzt werden, beschließen wir vielleicht einfach, dass es genug ist und laufen davon und sind blind dafür, Gottes Weg zu sehen. Es sind Zeiten wie diese, in denen es wichtig ist, uns hinzusetzen und eine Pause einzulegen. Es ist wichtig für uns, zur Ruhe zu kommen, damit wir uns konzentrieren können. Denn erst wenn wir das tun, sind wir bereit dazu, auch unsere eigenen Fehler einzugestehen und herauszufinden, was wir als nächstes tun sollten. Wir brauchen eine Auszeit, Ruhe und eine Begegnung mit Gott, um den richtigen Weg zu erkennen und die Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen. Und wir brauchen Gott, um neue Kraft zu schöpfen. Vorhin haben wir schon aus Matthäus 11, Vers 28 diese wunderbare Zusage gehört, wo Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das ist es, was jetzt mit Hagar geschah. Sie hatte eine Begegnung mit Gott, sie konnte zur Ruhe kommen und sie wurde erquickt. Weiter lesen wir in 1. Mose 16, Vers 8. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Es muss Hagar überrascht haben, als sie mit ihrem Namen angesprochen wurde. Aber andererseits hören wir, wenn wir voller Emotionen sind, nicht immer alles klar und deutlich. Vielleicht hat sie nicht einmal bemerkt, dass der Engel Gottes ihren Namen kannte und dass er wusste, dass sie Sarais Dienerin war. Übrigens interessant, dass er den Namen wusste, aber nicht, woher sie kam und wohin sie wollte, ne? Als wenn er das nicht gewusst hätte. Ich mag übrigens die Tatsache, dass Hagar zunächst einmal ihre Geschichte erzählen durfte. Sie durfte all das, was sie beschäftigte, laut zu jemandem sagen, von dem sie dachte, er wisse es nicht. Wie gesagt, er wusste den Namen, der wusste auch, wo sie herkam und wo sie hin wollte. Aber sie durfte ihre Geschichte erzählen. Sie durfte erzählen, was sie belastet, und Gott wurde auf diese Art und Weise zu Hagars Gesprächspartner. Jetzt müssen wir an dieser Stelle natürlich berücksichtigen, dass Hagar garantiert mehr gesagt hat als nur diesen einen Satz. Mose gibt hier in seinem Bericht nicht nur das ganze Gespräch wieder, sondern nur den kleinen entscheidenden Auszug. Aber uns muss klar sein, dass die Konversation, die Hagar mit dem Engel hatte, deutlich umfangreicher gewesen sein wird. Gott zeigte Hagar auf diese Weise, dass er sich um sie sorgte. Bevor er etwas sagte, ließ er Hagar zu Wort kommen. Und er erlaubte ihr, ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Das ist eines der Dinge, die ich an Gott mag. Er interessiert sich wirklich für uns. Obwohl er alles weiß, will er, dass wir ihm alles erzählen. Er will, dass wir ihm unsere Herzen ausschütten. Er hört sich unsere Geschichten an und erlaubt uns mitzuteilen, was in unseren Herzen vor sich geht. Und das ist es, was einen guten Freund ausmacht. Es ist nicht immer leicht, jemandem zu erlauben, seine Geschichte zu erzählen, ohne ihn zu unterbrechen. Es ist nicht immer leicht, jemandem zu erlauben, seine Geschichte zu erzählen und dann auch wirklich zuzuhören. Und es ist nicht immer leicht, zuzuhören, ohne zu verurteilen. Aber ein echter Freund macht das. Er erkundigt sich, was los ist, und ist daran interessiert, den Bericht zu hören. Ein echter Freund fragt nach. Es ist nicht immer leicht, aber es ist wichtig. Wir alle sollen solche Menschen sein. Und wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die sich die Zeit nehmen, um unsere Geschichte zu hören. Wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die sich die Zeit nehmen, einfach zuzuhören, bevor sie ihren eigenen Rat abgeben. Gott tat das für Hagar. Und für Hagar war es ermutigend und heilend. Dennoch bekam Hagar von Gott einen Auftrag, der ihr garantiert nicht gefiel. In 1. Mose 16, Vers 9 lesen wir: Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Es war falsch von Hagar gewesen, vor ihrer Familie wegzulaufen. Und es war falsch gewesen, sich vor ihrer Verantwortung zu drücken und dem Konflikt zu entfliehen. Deshalb sandte Gott sie zurück. Zurück in die Situation, die Hagar ausweglos vorgekommen war. Es war falsch gewesen, davon zu laufen. Denn der Konflikt war noch nicht beigelegt. Wie sollte das gehen? Wieso sollte sie das schaffen, was ihr zuvor doch bereits zu viel gewesen ist? Wie sollte sie das aushalten? Und wieso mutete Gott ihr so etwas zu? Klar, sie war nicht unschuldig bei der ganzen Sache, aber es konnte doch so nicht weitergehen. Wie sollte das gehen? An dieser Stelle müssen wir einen kurzen Blick auf 1. Mose 16, Vers 13 und 14 werfen. Dort heißt es dann, und sie nannte, also Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Hagar erkannte, dass dies kein gewöhnlicher Mann war, der zufällig in die gleiche Richtung reiste wie sie. Sie begann ihn als den zu sehen, der er wirklich war und verstand, dass Gott mit ihr redete und über sie wachte. Sie erkannte, da ist ein Gott, der mich sieht. Und deshalb wusste sie, wenn ich jetzt zurückgehe, dann bin ich nicht alleine. Der Konflikt ist noch da. Aber ich muss ihn nicht alleine meistern. Da ist ein Gott, der mich sieht. Und der ist bei mir. Ihr war klar, dass sie auf das Wort Gottes hören musste. Es wird auch in deinem Leben Zeiten geben, in denen die Dinge beängstigend und ausweglos erscheinen. Zeiten, in denen wir nicht wissen, wie wir etwas überstehen sollen oder was wir tun sollen. Spurgeon hat geschrieben, des Herrn Knechte müssen auf des Herrn Wort warten, ehe sie sich in Bewegung setzen, sei es um in die Ferne zu ziehen oder um heimzukehren. Warten ist schwere Arbeit, aber es ist das Sicherste zu bleiben, bis wir unseren Marschbefehl haben. Hagar hatte keinen Auftrag, davonzulaufen. Aber sie bekam den Auftrag, zurückzugehen. Und am Ende müssen wir uns daran erinnern, dass einer immer über uns wacht und sich um uns kümmern wird. Hagar brauchte an diesem Tag diese Art von Ermutigung und sie erhielt sie von Gott. Seine Gegenwart brachte ihr Frieden, Mut und Kraft. Seine Worte schenkten ihr Trost und eine Aufgabe. Es ermutigt ungemein, wenn wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Es bringt Frieden und Ermutigung, wenn wir erkennen, dass andere sich um uns sorgen. Und es gibt Hoffnung, wenn wir wissen, Gott ist bei uns. Er sieht, wie es uns geht. Und er steht uns bei. Aber das war nicht alles, was Hagar erfuhr. In 1. Mose 16, Vers 10 bis 12, da wird berichtet, und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Wir Menschen können in unserem Leben viel ertragen, wenn wir wissen, dass am Ende etwas Gutes auf uns wartet. Sportler lernen im Lauf der Zeit, all die Schmerzen und Leiden in Kauf zu nehmen, die sich aus diesen wiederholenden Übungen, dem Krafttraining und den Laufübungen ergeben. Sie können das ertragen, weil sie wissen, dass dies am Ende zu großartigen Leistungen und Siegen führen kann. All diese Schmerzen und Leiden können dazu führen, dass gute Dinge für sie geschehen. Menschen können Schmerzen nach einer Operation ertragen, weil sie wissen, dass der Schmerz mit der Zeit nachlässt und sie wieder zur Normalität zurückkehren können. Schmerzen und Leiden zu ertragen macht keinen Spaß. Aber wenn man weiß, dass eine Belohnung auf einen wartet, ist es leichter, damit umzugehen. Und deshalb ließ Gott Hagar wissen, dass er einen Plan für sie hat. Ihre Schmerzen und ihre Leiden würden nicht ewig andauern. Stattdessen würde etwas Gutes in ihrer Zukunft auf sie warten. Das ist der Grund, warum Gott sie zurück zu Abraham und Sarai schickte. Er schickte sie nicht zurück, damit Sarai sie weiter quälen und misshandeln konnte. Er schickte sie auch nicht zurück, damit sie leiden sollte. Gott schickte sie zurück, damit sie in Sicherheit leben konnte. Er schickte sie zurück, damit sie Nahrung, Wasser, Unterkunft und Hilfe während ihrer Schwangerschaft haben würde. Er schickte sie zurück, damit Abraham die Hand ausstrecken und sie voller Barmherzigkeit unter seine Obhut nehmen konnte. Er schickte sie zurück, damit Abraham und Sarai verstehen konnten, dass Hagar spätestens jetzt, genau wie sie, ein Kind Gottes war. Es war falsch gewesen, dass Abraham Sarai erlaubt hatte, Hagar zu misshandeln. Abraham hatte Hagar zu seiner zweiten Frau genommen, und daher hatte er ihr gegenüber eine Verantwortung. Er hätte niemals sagen dürfen, was er in Vers 6 gesagt hatte, nämlich dieses unbarmherzige: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir es gefällt. Abraham war im Unrecht, als er Hagar immer noch als Sklavin bezeichnete. Sie war nicht länger eine Sklavin. Sie war nicht nur eine Leihmutter oder ein Plan B, um das Verheißungskind zu bekommen. Hagar war ein kostbares Kind Gottes, seine Frau und die Mutter seines Kindes. Diese ganze Auseinandersetzung zwischen Sarai und Hagar wäre nicht passiert, wenn Abraham Sarai gesagt hätte, dass er niemanden außer ihr heiraten und auch kein Kind von einer anderen Frau bekommen würde. Das wäre die richtige und weise Vorgehensweise für Abraham gewesen. Und es wäre nichts von dem passiert, wenn Abraham der Mann gewesen wäre, den Gott haben wollte. Abraham war dazu eingesetzt, der gottesfürchtige und barmherzige Vorsteher seines Hauses zu sein. Aber wir können sehen, dass sein Versagen in diesem Fall eine Menge Schmerz und Leid verursacht hat. Hagar konnte dennoch auf Gott vertrauen. Und auch wir dürfen darauf vertrauen, dass trotz Schmerz und Leid etwas Gutes auf uns wartet. Nicht umsonst lesen wir in Römer 8, Vers 28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. In Hagars Fall erfahren wir sogar, inwiefern ihr die Dinge zum Besten dienten. Wir lesen in 1. Mose 16, Vers 15 und 16: Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Gott segnete sie. Zunächst einmal mit einem Sohn. Aber vorhin haben wir bereits gelesen, dass er sie mit einem generationsübergreifenden Segen segnete. In Vers 10 hieß es: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass Gott Hagar einfach eine Tochter hätte geben können? Es hätte das ganze Problem gelöst. Ich meine, wir sind Gottes Schöpfung. Er bestimmt, ob wir ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Was wäre passiert, wenn Hagar ein Mädchen bekommen hätte? Hätte dann die Eifersucht zwischen Sarai und Hagar nicht aufgehört? Wäre das Ende von Hagars Schmerz und Leid gewesen? Hätte Abraham dann erkannt, dass er und Sarai weiter auf ihren versprochenen Nachfahren warten sollten? Ich denke mal schon. Wir können uns all das fragen, aber Tatsache ist, dass Gott voller Liebe auf Hagar blickte und sie mehr segnen wollte, als sie sich jemals vorstellen konnte. Gott offenbarte Hagar, dass sie einen Sohn bekommen würde. Ihre Zukunft war gesichert. Und diesen Sohn sollte sie Ismael nennen, was so viel bedeutet wie: Gott erhört. Er würde ein großer Mann werden, der es zu etwas bringt. Und seine Nachkommenschaft sollte so groß werden, dass man sie nicht mehr zählen kann. Während sowohl Abraham als auch Sarai diese Frau hart und unbarmherzig behandelt hatten, schritt der barmherzige Gott ein und gab ihr einen Segen, der weit über das hinausging, was Hagar sich vorgestellt und gewünscht hatte. Hagar mag eine Sklavin gewesen sein, aber jetzt sollte sie die Stammmutter von Milliarden von Menschen sein. Sie hatte vielleicht das Gefühl, weglaufen zu müssen. Aber Gott stoppte sie, flößte ihr Mut ein und segnete sie auf wunderbare Weise. Gott begegnete ihr. Er hörte ihr zu, er sandte sie zurück und stand ihr bei. Und all das, um einen wunderbaren Plan für ihr Leben zu erfüllen. Und daraus sollten wir lernen. Denn wir müssen und dürfen in der Tatsache ruhen, dass Gott in der Lage ist, unseren Schmerz zu nehmen und ihn in etwas Wunderbares zu verwandeln, wenn wir nicht weglaufen. Er hat es in der Vergangenheit getan und er wird es auch heute tun. Wir müssen uns unseren Problemen stellen, aber nicht alleine. Wir müssen unsere Hoffnung nicht aufgeben. Wir müssen nicht das Gefühl haben, dass unser Leben vorbei ist und dass es von hier an nur noch bergab geht. Was auch immer wir gerade durchmachen, wir müssen es nicht alleine durchstehen. Wir können gemeinsam mit David im Psalm 23, Vers 4 sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und wir dürfen auf die Worte Jesu aus Matthäus 11, Vers 28 vertrauen, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Gott war für Hagar da. Sie war verwirrt und verletzt. Sie wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Aber Gott begegnete ihr bei dieser Quelle. Und Hagar kehrte als siegreiche Frau zu Abraham und Sarai zurück. Sie ging zurück und gebar Ismael. Sie ging zurück und begann, das erfüllte Leben zu leben, das Gott für sie vorgesehen hatte. Sie kehrte um, als sie Gott begegnete. Und Jesus wird auch uns begegnen, wenn wir ihn suchen. Er geht mit uns durch unser Leid. Denn, und damit komme ich wieder zu dieser ungewöhnlichen Andacht vom Anfang zurück, er ist der gute Hirte, der seine Schafe nicht aufgibt, sondern ihnen nachgeht, wenn sie weglaufen. Er will uns Kraft geben und Ruhe schenken. Bei ihm können wir Ermutigung, Hoffnung und Frieden finden. Denn er will uns erquicken, wenn wir uns an ihn wenden. Amen.